Das Evangelium ist die Kraft der Heiligung. Die Sünde soll nicht mehr unser Herr sein. Es ist ein Irrtum, wenn man meint, dass die Annahme der freien Gnade dazu führt, dass die guten Werke verachtet werden. Erstens trägt das Evangelium von Christus niemals solche Frucht, sondern der Teufel und der alte Mensch verursachen den Missbrauch des Evangeliums. Zweitens ist die Gnade gar nicht für sichere und unbußfertige Sünder da, sondern für die Armen im Geist. Und diese Armen und Zerknirschten finden immer größere Lust und Kraft zur Heiligung, je mehr sie glauben können. Das sagt Jesus in Lukas 7, Verse 41 bis 47. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Weil dieses Evangelium eine Kraft Gottes zur Errettung dieser Sünder ist, muss es auch ihretwegen verkündigt werden, selbst wenn es zum Urteil und Tod für die Sicheren und Schlafenden wird. Aber da sagt ein bekümmerter Mensch, gegen das Gewissen und gegen bessere Einsicht zu sündigen, heißt doch mit Willen und Wissen zu sündigen, und das habe ich getan. Kann ich dann für solche Sünden Gnade finden? Gegen das Gewissen und bessere Einsicht zu sündigen, ist eine furchtbare Sünde. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch diese schweren Sünden im Blut des Lammes gesühnt und fortgenommen sind. Wenn du über deine Sünde traurig bist und wünschtest, sie wäre nicht geschehen, und wenn du mit ehrlichem Sinn Errettung im Blut des Lammes suchst, dann sollst du wissen, dass deine Sünden von Gott weggenommen und ganz vergessen sind. Sonst wäre die Gnade des Evangeliums nicht mehr als das, was schon das Gesetz bestimmt. In 5. Mose 19 steht zum Beispiel, dass der, der unabsichtlich einen Menschen tötet, nicht bestraft wird, sondern als unschuldig vor dem Bluträcher geschützt werden soll. Alles menschliche Rechtsgefühl urteilt auf dieselbe Weise. Nun muss aber Gnade etwas anderes sein als Recht und Gesetz, besonders eine Gnade, die uns mit einem so teuren Opfer erworben ist. Sie erstreckt sich also auch auf die Vergebung der Sünden, die Gesetz und Recht nicht erlassen können. Ist's aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Römer 11, Vers 6. Man kann aber nicht sagen, dass ein rechter Christ vorsätzlich sündigt. Wenn er wissentlich und absichtlich sündigt, ist er stets von der Versuchung überwältigt, von dem Gesetz in seinen Gliedern. Davon sagt Paulus, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Römer 7, Vers 20. In der Versuchungsstunde sieht es aber so aus, als ob man vorsätzlich sündigte, weil der Wille von der Sünde überwunden ist. Wie leidet dann die ehrliche Seele? Wie gern möchte sie von Versuchung und Sünde frei sein? Hier sprechen wir also nicht von denen, die vorsätzlich in der Sünde verbleiben wollen. Sie haben einen unbußfertigen Sinn, den Christus mit seinem ganzen Verdienst nie in Schutz nimmt. Durch Gottes Wort und den Heiligen Geist ist eine Grenzmauer gesetzt, die alle Unbußfertigkeit und Falschheit des Geistes ausschließt. Noch eine Frage wollen wir hier aufnehmen. Du hast so viel Licht im Worte Gottes, und du bist vom Heiligen Geist so erweckt, dass du keine Ruhe in einem falschen Trost finden kannst. Du versuchst nun, Trost im Evangelium zu finden. Du hörst von der großen Gnade in Christus, verstehst auch etwas davon und möchtest dich da mit deiner Lieblingssünde bergen, aber du bekommst nie Frieden. Es ist immer etwas da, was dich unruhig macht und dich reizt, wie ein Sandkorn im Auge. Was ist die Ursache? Deine Lieblingssünde. Die muss hinausgeworfen werden. Aber dazu habe ich keine Kraft, sagst du. Damit zeigst du, dass du zu denen gehörst, die nicht tauglich sind für das Reich Gottes. Jesus spricht von denen, die nicht ihr Leben für ihn lassen wollen, die die Hand an den Pflug legen und zurückblicken. Wenn aber die Gnade in deiner Seele weiterwirkt, kommt doch die Stunde, wo du alles aufgibst und von dir wirfst, was dich hindert. Es wird dem Kapitän sauer, die Schiffsladung über Bord zu werfen. Das tut er nicht bei schönem Wetter. Wenn aber der Orkan hereinbricht, der Leib und Leben bedroht, dann wirft man die Ladung fort, um das zu retten, was noch mehr wert ist. Wenn du ganz ermüdet und ermattet am Rande des Abgrundes stehst, der dich jeden Augenblick zu verschlingen droht, dann ist es leicht, alles aufzugeben, jedenfalls den unredlichen Sinn, auch wenn man nicht gleich das Böse los wird, sondern immer wieder versucht wird und Niederlagen erleidet. Es ist merkwürdig, aber sobald du einen redlichen Sinn hast, kann das Evangelium dich trösten, auch wenn du noch Niederlagen erleidest. Aber du erhältst keinen Trost, solange du noch unaufrichtig bist. Allerdings kannst du auch Ruhe finden, wenn du dein Herz verhärtest und den weckenden Geist Gottes von dir schiebst. Dann kannst du deine Sünde behalten und darin schlafen. Aber deine Verdammnis schläft nicht. 2. Petrus 2, Vers 3. Ich wiederhole. Wir haben jetzt von einem Sinn gesprochen, der mit Vorbedacht der Sünde huldigt und sie behalten will. Solange wir diesen Sinn haben, können wir keine Gnade bekommen und keinen Trost erwarten. Wer aber mit aufrichtigem Herzen Vergebung sucht und um Kraft fleht, die Sünde zu überwinden, aber noch in seinem Herzen das Sündenverderben fühlt und einen Sündenfall nach dem anderen erlebt, der darf in seiner großen Not wissen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Weil wir nicht unter dem Gesetz sind. Hast du nicht damals, als du zum Glauben kamst, selbst erlebt, dass du ein neuer Mensch wurdest, willig, das Wort deines Vaters zu tun? Du hasstest die Sünden, an denen du früher deine Freude hattest. Du tatest von Herzen, was dir vorher schwer, ja unmöglich war. Der Glaube hat immer dieselbe Kraft. Aber was hat das Gesetz ausgerichtet, als es in deinem Herzen brannte? Wurdest du da nicht schwächer und sündiger, als du jemals warst? Nahm da nicht die Sünde Anlass am Gebot und erregte in dir allerlei Lust? Das Gesetz hat immer dieselbe Kraft, dieselbe Wirkung, sobald es in das Gewissen kommt. Es treibt den Glauben, die Kindeszuversicht und den Frieden in Christus heraus. In 2. Mose 19 und 20 wird berichtet, wie Gott Israel das Gesetz gab. Es fing mit Donnern und Blitzen an, eine dicke Wolke hüllte den Berg ein und eine starke Posaune ertönte. Mit solchen gewaltigen Zeichen gab Gott ihnen sein Gesetz. Du sollst keine Götter haben neben mir. Das ganze Volk aber erschrak. Da war das ganze Volk beeindruckt von dem Gesetz. Aber was lesen wir dann im 32. Kapitel? Als Mose vom Berg herunterkam, hatte das Volk sich schon ein goldenes Kalb gemacht und als seinen Gott ausgerufen. So wenig konnte das Gesetz das Herz heiligen. Wir sehen, dass es niemals ein Gesetz gegeben hat, das lebendig machen kann. Bei einem Menschen unter dem Gesetz wechseln Sündenausbrüche und Sündenqualen. Man hat Angst vor der Sünde, sündigt aber doch. Man hat wieder Angst vor der Sünde und sündigt doch wieder. Man weint, ist bange und sündigt trotzdem. So wenig kann das Gesetz das Herz zur Heiligung zwingen. Darum sagt Paulus, dass wir in unserem Gewissen vom Gesetz frei sein müssen, bevor wir Gott leben können. In Römer 7, Vers 4 heißt es, Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, damit ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, auf dass wir Gott Frucht bringen. Und in Römer Kapitel 6, Vers 14, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, die ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und in Galater 2, Vers 19 spricht er, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Der Apostel sagt also, dass wir dem Gesetz gestorben, von ihm geschieden sein müssen, um Gott Frucht zu bringen. Die Sünde wird nicht mehr Herr über uns sein, wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Wir können also Gott nicht Frucht bringen und vor Gott leben, bevor wir dem Gesetz gestorben sind. Wer hätte das gedacht? Ich meinte, wenn ich das Gesetz nur recht ernst nehmen könnte, dann würde ich Gott leben. Hier in Römer 7 sagt Paulus, dass ich erst vom Gesetz frei sein muß, wie eine Frau frei ist vom Mann, wenn er gestorben ist, ehe ich Gott leben kann. Denn solange das Gesetz im Gewissen regiert, wird die Sünde nur kräftiger und wirksamer. Auch wenn ich ab und zu Werke nach dem Buchstaben des Gesetzes vollbringe, dann tue ich sie nicht vor Gott, weil ich seinen Willen lieb hätte, sondern aus Angst vor den Drohungen des Gesetzes. Deshalb können sie auch eigentlich nicht meine Werke heißen, sondern nur Gesetzeswerke, weil ich sie vom Gesetz getrieben tue. Das ist aber niemals Heiligung. Zur Heiligung gehört vor allem die Heiligkeit des Herzens, die freiwillige Lust und Liebe zum Guten. Das alles wird nur durch den Glauben geschaffen, wenn ich die große Freude erlebe, dass ich von dem Urteil des Gesetzes über meine Sünden frei bin und in Christus Gerechtigkeit und Seligkeit habe. Das hat auch Christus gesagt. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Verse 4 bis 5. Und das meint Paulus, wenn er sagt, dass Christus uns von Gott zur Gerechtigkeit und zur Heiligung gemacht ist. Sondern unter der Gnade. Ein Prediger schreibt, in der Bekehrung erfahre ich, dass mir alles fehlt. Aber Christus hat mir alles gegeben, und er will, dass ich die Gabe annehmen soll. Unser Heiland verkündet eine freie und bedingungslose Gnade für die Sünder, denn er hat unsere Sünde auf sich genommen und in die Tiefe des Meeres geworfen. Micha 7, Vers 19. Ja, unsere Sünden sind von Gott vergraben und vergessen. Wenn wir sie auch suchten, könnten wir sie nicht finden. Jeremia 50, Vers 20. Als mir dieses Geheimnis aufging, wurde ich so froh, dass ich es nicht beschreiben kann. Die Tür des Gefängnisses öffnete sich, die Ketten fielen von meinen Füßen. Das Gesetz war mir nicht mehr ein Sklavenjoch, sondern ich bekam Lust, Gottes Wege zu gehen. Das ist nach meiner Meinung die Erfüllung des Paulus-Wortes. Nun aber sind wir dem abgestorben und vom Gesetz los, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Römer 7, Vers 6. Noch stehen die Sünde, das Gesetz, die böse Natur, die Welt und der Teufel mir entgegen, so dass ich für den Glauben kämpfen und mich stark machen muß, aber stark im Herrn, denn in mir selbst bin ich schwach. Vielleicht wendet hier jemand ein, sollen wir nicht mit Furcht und Zittern an unserer Erlösung arbeiten? Ist es nicht ein gutes Zeichen von geistlicher Armut, wenn man seiner Kindschaft bei Gott ungewiss ist? Wenn Paulus in Philipper 2, Vers 12 schreibt, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern, dann meint er nicht, dass man in der großen Frage der Gotteskindschaft im Ungewissen sein soll. Nein, da sagt er, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Römer 8, Vers 15. Wenn Paulus von Furcht und Zittern spricht, so meint er damit die Angst um den Schatz in irdenen Gefäßen, den er durch ein Land voller Feinde und Räuber tragen muß. Wenn man unter solchen Umständen lebt, ist es nicht geraten, selbstsicher zu sein. Da hat man wohl Grund, behutsam vorzugehen, aus Angst vor den Feinden. Ein Christ hat auch nicht ausgelernt, so dass er in seinem Glauben immer froh ist. Nein, der Glaube, der nie angefochten wird, ist nicht viel wert. Alles, was aus dem Glauben kommt, ist Heiligung. Selbst sehe ich nur Sünde und Unheiligkeit in meinem Leben. Die Schrift sagt aber, dass Gott unsere Herzen durch den Glauben reinigt. Paulus sagt, habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Galater 3, Vers 2. Und Paulus fragt in einem anderen Zusammenhang, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Römer 3, Vers 21. Und wir sind berufen, für andere zu leben. Kannst du deinen Nächsten recht lieben, ohne ihn ein Warnungswort zu sagen, wenn er auf dem Weg zur Verdammnis ist? Es ist unsere höchste Pflicht, an der Errettung unseres Nächsten zu arbeiten. Wir wissen ja, dass der Unbekehrte der Verdammnis entgegeneilt, dass er aber durch die Bekehrung ein Himmelserbe werden kann. Der geringste Christ kann ein Mittel dazu werden. Wir kennen doch Jesu Wort, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Matthäus 12, Vers 30. Und das Wort des Apostels, wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele vom Tode erretten. Jakobus 5, Vers 20. Wir kennen auch das königliche Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist ein furchtbares Zeichen des tiefen Sündenfalls in unserer Natur, dass selbst redliche Christen so diese Pflicht versäumen können. Wir können täglich mit Menschen zusammen sein, die der Verdammnis entgegengehen, ohne sie mit einem Wort zu warnen. Da müssen wir daran zweifeln, ob wir auch nur einen Funken Glauben haben oder ob wir bei voller Besinnung sind. Hier findet sich ein großer Unterschied zwischen den Christen. Einige sind bekümmert um ihren Nächsten und arbeiten mit Freude an seiner Bekehrung. Andere leben in sorgloser Gemächlichkeit, sind geistliche Egoisten, die nur sich selber leben. Wir müssen sie fragen, lebst du ein frisches geistliches Leben? Lebst du in der Gemeinschaft deines Heilandes? Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der Evangelist fügte hinzu, das sagte er aber von dem Geist, welcher empfangen sollten, die an ihn glaubten. Johannes 7, Verse 38 und 39. Ein anderes Mal sagte Jesus, das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Johannes 4, Vers 14. Aus einer Quelle strömt das Wasser hervor. Es kann nicht zurückgehalten werden. David spricht auch von der zwingenden Kraft des Geistes. Siehe, ich will meinen Mund nicht stopfen lassen. Psalm 40, Vers 10. Wo eine Quelle ist, fließt das lebendige Wasser hervor zur Erquickung für die, die rundherum wohnen. Wo aber keine Quelle ist, arbeitet man vergebens, um lebendiges Wasser zu schaffen. Alle, die für die Errettung der Seelen arbeiten, müssen an Jesu Wort denken, dass alles auf der Quelle im Innern beruht, auf einer gesunden, lebendigen Gemeinschaft mit ihm, der allein der Welt Leben geben kann. Wenn Paulus davon spricht, sagt er, die Liebe Christi dringet uns. 2. Korinther 5, Vers 14. Sie ist die treibende Kraft für seine unermüdliche Wirksamkeit. Sie macht ihn so brennend im Geist. Nun genügt es nicht, Christi Liebe nur mit dem Verstand zu fassen. Soll sie im Herzen eine treibende Kraft werden, muss man sie im Glauben annehmen und in dem Licht sehen, das der Geist gibt. Sie muss unser Herz mit Friede und Freude im Heiligen Geist erfüllen. Dann erst wird sie eine Quelle, die mit zwingender Kraft aus dem Innern hervorströmt. Paulus beschreibt das so: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Wie kam es, dass die Liebe Christi einen solchen Platz im Herzen des Paulus bekam? Er selbst antwortet: Da wir dafür halten, dass wenn einer gestorben ist, so sind sie alle gestorben. 2. Korinther 5, Vers 14. Hier ist das Geheimnis. Hier ist das Geheimnis der Versöhnung. Christus starb am Kreuz an unserer Stadt. Das gilt vor Gott, als wären wir selbst gestorben. Gott sah uns alle in Christus. Wenn wir hierüber Licht bekommen und die Liebe Christi durch den Heiligen Geist sich in unseren Herzen ergießt, dann wird sie eine zwingende Macht in unserem Leben. Denn unser Glaube ist nicht nur eine Spekulation, ein Gedankenspiel, sondern das lebendige Werk Gottes. Auf dreierlei Weise soll die Liebe uns nun dringen, etwas für unsere Nächsten zu tun. Erstens muss der Glaube in unserem Herzen eine Quelle werden, aus der lebendiges Wasser quillt. Zweitens sehen wir dann alle Menschen in einem neuen Licht. Wir sehen, dass alle Menschen schon von ihren Sünden erlöst sind, dass alle in Christus den Tod am Kreuz erlitten haben. Dass sie auf dem Weg der Verdammnis sind, ist nicht durch ihre vielen Sünden verursacht, sondern durch ihr Fernbleiben von Christus. Wenn wir in diesem Licht einen armen Menschen sehen, müssen wir mit innigster Teilnahme denken: Wenn du nur wüsstest, dass alle deine Sünden schon getilgt sind, wenn du nur annehmen wolltest, was dir in Christus schon gegeben ist, du kannst es jederzeit für nichts bekommen. Drittens kann ein Christ nicht länger sich selber lieben, sondern nur ihm, der uns mit seinem Blut erkauft hat. Das sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 15. Er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ein Christ ist nicht mehr sein eigener Herr. Er ist teuer erkauft. Er ist seines Herrn Eigentum. Und fragen wir ihn, was wir für ihn tun sollen, dann antwortet er: Die Werke, die ich tat, sollt ihr auch tun. Arme, Blinde und Taube habt ihr immer unter euch. Und was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Du sollst hier für ihn leben, und er wird sich dort vor Gott deiner Sache annehmen. Welch ein seliger Tausch!